I'm Olivia Gomer Hicks, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica Folge 264. Heute mit den Themen Duskmorns Einfluss auf den verschiedenen Competitive-Formaten. Dann nochmal ganz im Speziellen Magic Arena und wie es da um Best of One Standard steht. Und zu guter Letzt noch ein Thema aus der Community von euch da draußen. Pioneer Masters, was da aktuell für Informationen überhaupt zu gibt und was wir uns so wünschen würden für das Format. Am Ende noch Ask Us Anything, aber zuerst, hi Marc, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich bin platt mittlerweile immer noch. Ich erhole mich so langsam von diesem Marathon, ja. Den wir jetzt hatten. Und der ist ja noch nicht zu Ende. Das ist ja, ich bin jetzt, wenn ihr das hört, am Sonntag bin ich auf der Sammelkarten-Convention in Schmallenberg. Mhm.
Ja.
Und es ist noch nicht ganz zu Ende. Es ist echt so ein, der Winter naht. Der Herbst bringt eine Menge Conventions und Menge Events, wo ich hinfahre.
Ja.
Aber danach habe ich dann vielleicht mal ein bisschen mehr Ruhe und dann bin ich auch ein bisschen entspannter.
Aber ist ja schön, wenn man ein bisschen herumkommt und Magic spielt. Was gibt es denn da Besseres?
Richtig.
Am besten macht man das, wenn man unterwegs ist, mit unserem Sponsor Holy, der fabelhafte Energy Drinks oder Hydration Drinks oder Eisteesorten für euch bereithält. Und ihr könnt mal die verschiedenen Sorten durchstöbern bei weareholy.com/radioravnica. Und wenn ihr da was gefunden habt und kaufen wollt, spart ihr 10% mit Ravnica 10 oder 5 Euro, wenn es euer erster Einkauf ist, mit dem Code Ravnica 5. Das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei indirekt. Das heißt, ihr zahlt nichts drauf, wir bekommen aber trotzdem einen kleinen Teil dazu und dementsprechend können wir uns das Ganze hier finanzieren. Dementsprechend vielen, vielen Dank an Holy und schaut gerne vorbei, weareholy.com/radioravnica. Und dann fangen wir doch mal an mit dem ersten Thema, und zwar Duskmorn. Es kommt mir schon so ein bisschen vor, als ob es wieder Jahre her wäre, seitdem es rausgekommen ist, durch den ganzen Commander-Backlash, den wir die letzten Wochen hatten. Aber es ist das neueste Standard-Set und es hat auf jeden Fall ein bisschen was an Karten mitgebracht, die für die verschiedenen Turnierformate relevant werden. Zuallererst mal die Frage an dich. Ich meine, dich kennt man als der Legacy-Spieler in Magic-YouTube Deutschland. Gibt es denn Karten, die es nach Legacy geschafft haben? Und wenn ja, brauchst du denn da auch schon drumherum?
Tatsächlich habe ich die ersten Karten schon am Freitag beim Friday Night Magic, also letzte Woche, schon gespielt.
Sehr gut.
Und kurz danach gesehen, dass X und andere Social-Media-Plattformen plus halt auch MDG Goldfish tatsächlich das einen sehr ähnlichen Ansatz mit dem Deck hatten wie ich. Und dieses Deck wieder einmal explodieren ist, was ich mega witzig fand. Und zwar wieder Reanimator. Es ist immer Reanimator. Und da gibt es halt den Metamorphous Fanatic. Und der Fanatic ist, der ist so cool. Das ist dieser Miracle Spell, dieser Miracle Dude, über den wir auch schon in der Preview gesprochen haben, wo ich gesagt habe, der wird bestimmt cool. Spoiler, der ist cool.
Ja, es ist ein 6-Mana 4-4 Creature Human Cleric mit Lifelink, und wenn er ins Spielfeld kommt, kann man eine Target Creature vom Friedhof aufs Battlefield bringen mit einem Lifelink Counter. Und wie du schon sagst, hat er Miracle 2. Das heißt, wenn es die erste Karte ist, die man gezogen hat, kann man sie anstatt für 6 Mana für 2 Mana casten, also ein schwarzes, ein generisches, und kriegt dann einen 4-4 Lifelinker, der dann einen Troll of Khazad-dûm reanimiert oder was auch immer man gerade reanimiert.
Atraxa, Archon of Cruelty.
Okay, ich wollte gerade sagen Grief, aber das haben wir ja nicht mehr.
Nee, Grief ist nicht mehr.
Oder vielleicht sogar, wenn ich das hier schon, also ich weiß nicht, ob ich Spike nehme, aber ich sehe zumindest jetzt hier in der Übersicht von MTG Goldfish in der letzten Challenge, wurde auch Vel'Gavoth Terror Eater gespielt, die Mythic aus Duskmorn. Und mit 9 Mana, 6 generische und 3 schwarze, kann ich mir nicht vorstellen, dass der gecastet wird.
Nee, absolut nicht. Auch der wurde reingecheatet als One-Off tatsächlich, was ganz, ganz witzig war.
Ja, also ich glaube, gerade so große Bieter, ich meine, er hat Flying Lifelink 9-9, Ward, Sacrifice 3, Non-Land Permanence. Und wenn eine Kreatur, wenn eine Karte, die du nicht kontrollierst, irgendwo in Friedhof gelegt werden würde, von irgendwoher, wird sie geexiled. Und während unseres Zuges können wir Karten, die so geexiled worden sind, gecastet werden, wo wir aber Leben zahlen für die Mana Value.
Richtig.
Also schon eine Menge. Allein das Flying Lifelink, Ward, Sacrifice 3 Creatures, 9-9, das for free zu bekommen, oder for free, in Anführungszeichen, es ist schon ziemlich gut, oder?
Ja, vor allem, wenn man ihm noch Live-Link gibt, das ist halt ein neuer Punkt, weil der Metamorph gibt natürlich auch noch einen, gibt natürlich noch einen Live-Link-Counter auf die Kreatur, die man reanimiert, das einfach super, super strong ist tatsächlich. Deswegen, das war schon sehr, sehr cool und sehr stark. Und die andere Karte, die auch aktuell gespielt wird, relativ viel, ist das, wie nennt's, Ghost Vacuum.
Ja. Da ich verstehe nicht, warum tatsächlich, weil gefühlt gibt es so viele Karten, die besser sind als das, oder?
Es gibt so viele Karten, die das Gleiche tun, nur anders. Ja. Das ist halt der Punkt. Also es gibt sowas wie Soul Guide Lantern, es gibt sowas wie das DNA-Egg aus dem Dino-Set. Dino-Set. Und da gibt es einige Sachen wirklich drumherum. Der Vorteil, den das Vakuum einfach hat, ist, dass man einfach die ganzen Kreaturen wieder reinbringt. Mhm. Das kann man eben auch defensiv benutzen. Wenn der Gegner versucht es, deinen Friedhof irgendwie zu exilen mit Surgical Extraction oder anderen Targets, kann man eben seinen eigenen Friedhof auch damit exilen. Und wenn man irgendwann die 6 Mana hat, kann man eben damit auch das ganze Ding wieder ins Spiel hauen. Mhm. Da hat man dann eben ganz viele ETBs, wie zum Beispiel den Mock, den Metamorphous Fanatic, oder wo es auch ganz gerne drin gespielt wird, ist was wie Painter, die dann so einen Painter Servant auch damit mal exilen, damit sie auch damit einen Painter Servant wieder reinholen können und so weiter und so fort. Es ist einfach eine sehr spannende Version, auf einen Schlag im Late Game eine Menge Sachen zu bekommen. Mhm. Ähnlich wie das Unlicensed Hearse.
Ja.
Aber halt, das Ding kostet ein farbloses Mana und ist damit mit Ursas Saga tutorbar, was es halt da wieder relevanter macht. Und Unlicensed Hearse hat auch manchmal das Problem, wenn man es nicht in einem Ancient Tomb oder City of Traitor Deck spielt, das immer mit 2 Mana starten möchte, hat man manchmal das Unlicensed Hearse erst Runde 2. Und wir wissen alle, Runde 2 ist es meistens zu spät.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber bist du denn auch gerade auf dem Reanimator-Feld wieder unterwegs? Oder gibt es andere Karten, die du herumbrewst aus Duskmorn?
Tatsächlich ist das die einzige Karte, um die ich herumgebrewt habe. Und ich habe das Feld auch schon wieder verlassen, weil das Problem ist natürlich, wenn ich halt alle 2 Wochen einen Deck-Tag raushaue zu irgendwelchen Decks und alle 2 Wochen spätestens auf ein Turnier gehe, muss ich diese Decks ja irgendwo getestet haben.
Ja.
Das heißt, ich habe das Deck jetzt schon, das Deck kam heute online, also für euch am Montag, kam das online und ich habe jetzt schon das neue Deck für das nächste Turnier gemacht, damit ich dann das Deck-Tag draus machen kann.
Ordentlich, ordentlich.
Ja.
Ich hatte vielleicht nur gedacht, weil du meintest ja auch, dass du ein großer Fan von Kaito bist, von dem Ninja Planeswalker.
Ich habe noch keinen gezogen.
Okay. Das heißt, der wäre noch eventuell offen für Legacy herumtrauern. Okay, dann gehen wir doch mal weiter zum Modern. Was ja momentan eine interessante Situation hat. Wir hatten es ganz kurz während des Commander-Bannings anerwähnt. Ich weiß nicht, ob es für einen kurzen Moment nur war oder jetzt auch mittlerweile schon überstiegen ist, aber The One Ring hat mittlerweile die 50%-Marke erreicht. Das heißt, 50% der Decks, die an Turnieren teilnehmen, die von Goldfish getrackt werden, haben den One Ring drin. Und dementsprechend ist es halt so, dass wir Jeskai Control, Boros Energy, Madu Energy, alle diese Geschichten sind gerade so ein bisschen an Top of der Meta. Gab's denn da auch Karten, die es so ein bisschen geschafft haben, auch Play zu sehen? Aus jetzt Duskmorn?
In Modern, ich glaube, es gibt, ich glaube, ein paar Karten tatsächlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, was so gelaufen ist. Die Frage ist, wie stark es wirklich war. Also was man halt gesehen hat, sind das Sideboard-Karten, sowas wie Exorcise, die wir auch gehighlightet haben.
Ja.
Die wird 2 Mana eben einen Artefakt, einen Enchantment, eine Kreatur oder eine Kreatur mit Stärke 4 oder höher irgendwie exiled als Sorcery. Ist halt ganz nett. Auch hier ist Ghost Vacuum in manchen Sideboards mit drin. Aber alles in allem ist es, glaube ich, so, dass ganz wenig wirklich gespielt wurde, was nicht irgendwie nur so als One-Off mal getestet wurde oder so. Was ich ganz spannend finde, weil eben, wie gesagt, Exorcise ist ganz gut, Ghost Vacuum wurde ein bisschen gespielt. Es gab ein paar Decks, die den Overlord gespielt haben.
Mm.
Overlord of Balmark. Der ist tatsächlich gar nicht mal so kacke. Den habe ich jetzt mal in Real gesehen, was damit passiert. Das ist eine sehr krasse Value Engine tatsächlich. Aber sonst.
Ja, der wird hauptsächlich spannend in den Psychic Frog Decks und auch in Living End gespielt.
Genau.
Genau. Weil natürlich durch den 2-Mana-Mill-Effekt und du kriegst dann 5-5er quasi for free. Und ich meine, du kannst ihn ja selber auch noch reanimieren. Das heißt, er ist Enabler und Payoff in gewisser Weise, auch wenn er jetzt außer groß ist, macht er jetzt nicht viel. Aber das kann ja halt auch schon genug sein. Also ich bin auch tatsächlich überrascht für ein Format, wo wir gleich noch zukommen, wo der mittlerweile alles Play sieht. Es gibt noch eine Karte, die mir ein bisschen aufgefallen ist als untypisch, beziehungsweise die sehen wir sonst nirgendwo. Unable to Scream. Eine 1-Mana Enchantment Aura mit Enchant Creature. Mit Enchanted Creature loses all abilities and is a toy artifact creature with base power and toughness 0/2 in addition to its other types. As long as Enchanted Creature is face down, it can't be turned face up. Okay, also der zweite Text ist so ein bisschen irrelevant. Das wäre was für eben Manifest-Tokens oder sowas. Aber was macht Unable to Stream, to Scream halt spielbar in Modern? Weil diesen Art von Effekt, dass es eine nutzlose Vanilla-Kreatur wird ohne Typen, den hatten wir ja schon häufiger.
Ja, aber es ist eine Ein-Mana-Sache.
Mhm. Ja, das habe ich schon fast gedacht.
Es ist ein Mana und ein Mana ist besser als 2 Mana. Wir hatten das ja schon mal mit anderen Sachen. Und man sieht das auch eher so ein bisschen in so Fringe-Decks, sag ich mal, in Fringe-Combo-Decks, einfach nur als Removal tatsächlich. Und dann aber auch sehr oft einfach im Sideboard. Also einfach, wenn man gegen Kreaturen lastig spielt und sieht, hey, keine Ahnung, ich spiele irgendeine blaue Kombination, ein blaue Combo-Deck, dann ist Unable to Scream halt ein guter Removal, sag ich mal. Also, Tameshi-Combo ist zum Beispiel so ein Beispiel dafür.
Verstehe. Ansonsten auch hier so ein paar Verge-Lands, also Flatform Verge sehe ich hier. Wir haben Gloom Lake Verge jeweils in halt, also Gloom Lake natürlich in den Psychic Frog Decks. Ich finde die tatsächlich ziemlich spannend, vor allen Dingen halt, weil sie dann noch in Pioneer nachher noch auftauchen werden, weil sie, du kannst ja quasi mit einem Triom so viele von diesen Verges anlocken, was halt ziemlich, ziemlich cool ist. Klar, hier sind sie jetzt quasi einfach nur Utility Lands, also einfach nur, weil sie ne besseres Mana versorgen, aber ja, ich bin mal gespannt. Glaubst du, die Verge-Lands, die könnten potenziell einer von den teureren Ländern sein, oder ist das was, wo du sagst, die sind ganz nett, die werden so bei 1 bis 5 Euro bleiben?
Also ich glaube schon, dass die ein bisschen mit der Zeit hochgehen, ähnlich wie es die Triome ja auch machen.
Ja.
Die Triome creepen ja auch langsam so auf die 14 bis 18 Euro zu, je nach Triom. Und je nach Sprache und je nach Land und so weiter und so fort. Aber alles in allem creepen sie da schon hin und machen da auch einfach Sinn. Und ich glaube, die hier werden da sehr, sehr ähnlich mitlaufen, tatsächlich.
Okay, nice. Dann kommen wir mal zu Pioneer, meinem Lieblingsformat. Da gab's ein paar Karten, die, ich habe so das Gefühl, also wir hatten das Thema ja letzte Woche schon auf der Liste gehabt. Wir haben's dann gecuttet, weil bei Commander so viel zu besprechen war. Aber auch tatsächlich seitdem hat sich die Nutzung von den Verges auch sehr viel weiterentwickelt. Also die Verges und die Overlords, die haben tatsächlich ein Deck hauptsächlich bevorzugt. Und das ist das Five-Color Enigmatic Incarnations Deck. Was für alle Leute, die es nicht wissen, Enigmatic Incarnation ist ein 4-Mana-Enchantment, wo man am Endstep ein anderes Enchantment sacrificen kann und die Bibliothek nach einer Kreatur mit der Converted Mana Cost equal to the sacrificed Enchantment plus 1 ist. Das heißt, man kann quasi irgendein Enchantment sacrificen und kriegt dann meistens ein Atraxa oder ein Titan of Industry, Sanctuary Warden, sowas in der Art. Besonders beliebt sind halt eben die Overlords, weil sie natürlich für, sagen wir zum Beispiel Overlord of the Hornswood, für 3 Mana aufs Feld kommen. Sie sind dann ein Enchantment von der Art und Weise, wie Impending funktioniert, haben aber dann den Mana-Value 5. Das heißt, man kann Turn 3 Overlord of the Hornswood spielen, danach Enigmatic Incantation, den Overlord sacrificen und kann dann eine 6-Mana-Kreatur rausholen, was dann eben zum Beispiel eben so ein Sanctuary Warden ist. Oder ne, einen anderen Overlord of the Boiler's Bilks oder Noxious Gearhulk oder was auch immer. Croxa and Kunaros sehe ich jetzt hier random in der Liste. Habe ich auch gedacht, dass die Karte nirgendwo mehr Play sieht. Und es ist verrückt, weil das ist das Deck, wenn man sich die neuen Karten von diesem Turnier halt eben anschaut. Das Deck ist sehr weit oben. Also das ist gerade ein richtiges Hypefeld, wo die Leute eben sagen, okay, Enigmatic Incantations ist wieder auf dem Tisch.
Was spannend ist, weil es ja, so wie ich das mitgekriegt habe, auch lange, lange Zeit lang aber nicht war.
Ja, total. Total. Spannend. Also ich finde das halt, also das Deck ist halt cool, weil es spielt halt einfach sehr viel mit so Elementen, die man sonst nicht hat. Das ist so ein bisschen Breeding Pool-mäßig, dieses, ne, man sucht sich was raus, da ist ganz viel so One-Offs drin, um Sachen rauszuholen. Da ist auch im Sideboard sowas wie Agent of Treachery, du bist ein Jorion-Deck, das heißt, es ist allein noch mal ein bisschen aufwendiger. Deine ganze Mana-Base ist halt ziemlich weird. Jetzt tatsächlich ein bisschen glatter gebügelt, dadurch, dass du ein paar Shocks rausnehmen konntest für Verges, weil du halt auch eben sehr viele Triome spielst. Also du hast sehr viel besseres Mana und halt eben mit den Overlords gute Sacrifice-Enchantments bekommen, die dann in Enigmatic Incantation reinfließen. Und ich würde sagen, das ist schon ziemlich gut. Dickes Punkt dazu, aber in Pioneer sind seit ein paar Wochen die Mäuse los. Hauptsächlich Rakdos Agro ist so ein Deck, was ich nach dem Vampirbann als eines der Hauptdecks herausgestellt hat. Wenn man sich zum Beispiel auch bei The Gathering die Tierliste anguckt, ist es halt neben Phoenix und Blue-White Control eins der höchst bewertetsten Decks. Und es liegt halt einfach daran, ähnlich wie ein Standard, kann das Deck mit Emberheart Champion und Hearthfire Hero einfach unfassbar schnell einfach Kills machen mit halt sowas
wie Titan Strength, hervorziehen, ja.
Hammerhand, du hast sonst eine relativ normale Mono-Red Aggro Shell mit Monastery Swift Spear, ne Slickshot Short ist hier auch dabei. Du hast halt die zwei Mäuse jeweils, ganz viele Pump Spells. Claim to Fame ist halt ziemlich geil, weil du halt auch in Rakdos bist. Und weil du in Rakdos bist, hast du halt Zugriff auch auf Fatal Push und Thoughtseize im Sideboard. Das heißt, es kann auch gegen zum Beispiel Five-Color Enigmatic Incantation dahin bestehen, dass sie entweder so viel Druck erzeugen, dass sie gar nicht zu ihren Vier-Mana-Spell kommen. Oder sie können halt die relevanten Combo-Pieces Thoughtseize und dich dann überrollen. Also, ich weiß nicht, findest du das Agro-Deck an sich ein bisschen, kann das so ein bisschen an der Waage deuen, was Pioneer angeht?
Ich weiß es nicht. Der Punkt ist, Agro-Decks sind bis dahin gut, bis die Leute sich darauf eingestellt haben.
Ja.
Ich glaube zum Beispiel, wenn Azorius Control jetzt mehr into Split-Ups gehen würde, würde das alleine schon dafür sorgen, dass die Removal-Board, also der Board-Clear einfach zu stark wäre. Mhm. Und wir haben ja auch eine Menge Spot-Removal jetzt in Pioneer bekommen, auch teilweise für ein Weißes.
Ja.
Und die werden halt einfach nur noch nicht gespielt, weil sie noch nicht adaptiert sind.
Ja.
Und dementsprechend bin ich aktuell davon aus, dass das sich wieder fangen wird mit dem Aggro. Immer wenn ein Aggro-Deck ganz stark wurde, wurde danach Kontrolle ganz stark.
Ja.
Und sobald Kontrolle ganz stark wurde, wurde Midrange und Combo ganz stark. Und jetzt sind wir halt gerade auf der Aggro-Schiene und jetzt kommt die nächste Wave, der Meta-Shift. Und ja, da bin ich gespannt drauf.
Total. Also ich finde das sehr spannend, wie Pioneer gerade aufgestellt ist, weil es sind gerade so viele Decks viable. Also man kann wirklich in Retrospektive sagen, dass der Bann, der Amalia-Bann, auf jeden Fall einiges losgetreten hat und ich finde zum Positiven hin. Azorius Control wieder top in der Meta zu haben, ist natürlich schwierig für jemanden, der nicht gut gegen Azorius Control spielt, wie ich.
Voll einfach. Also du musst einfach nur die guten alten Humans wieder rauspacken.
Genau, das ist halt das Ding.
Ich habe ja auf dem Radio Ravnica Event vor zwei Wochen, haben wir ein Pioneer-Turnier gemacht. Dann bin ich Zweiter geworden. Ich habe nur gegen unseren Mod Ridiculous Fox im Finale verloren, weil er so ein komisches so ein komisches Blau-Weiß-Flash-Deck, wo er alles nur Flash hat.
Ja.
Ich bin noch nicht ganz sicher, was das für ein Deck war, aber das war auf jeden Fall broken, weil es hat mich besiegt. Aber ansonsten bin ich mit Schwarz-Weiß-Humans einfach durchgerannt, weil du halt jetzt gerade dagegen was viel machen kannst. Du hast viele guten Karten gegen solche Aggro-Decks, gegen sowas wie Azorius Control und so weiter, hast du eben Cavern of Souls und andere Karten, die wirklich gut sind, Talia und so weiter. Und auch gegen den Rest der Meta kommst du relativ gut an. Und das finde ich aktuell so spannend, weil das Deck noch nicht so wirklich wieder auf dem Schirm von den meisten Leuten ist, aber das wieder richtig, richtig gut rumläuft.
Total. Also es gibt, ich habe hier gerade noch eine Liste. Also das Ding ist, dadurch, dass Pioneer so weit gefächert ist, kann man selten sagen, dass es jetzt diese drei Decks gibt und das gibt, das war's. Zum Beispiel sehe ich jetzt gerade in der Challenge, die wir uns angeguckt haben, wenn wir über neue Karten reden, Zalesnia Company hat das Ganze gewonnen, diese Challenge. Und das ist ein Deck, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Was halt schon echt ziemlich lustig ist. Weil normalerweise Zalesnia Company Decks waren eigentlich immer Angels. Aber hier hat man jetzt sowas halt wie Talia, Kellen, Daring Traveler, Voice of Resurgent, Anointed Peacekeeper, Archon of Emiria, also so ein bisschen Hate Bears. Mit sowas wie Enduring Innocence. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, was du meinst, von wegen, wir haben einfach unsere Disruptor, unsere Talias, unsere Anointed Peacekeeper und versuchen dann einfach mit Weenies zu hauen. Also selbst sowas wie Werewolf Bodyguard ist halt so eine Karte, wo ich denke, okay, irgendwie funny, dass das halt hier einfach drin ist. Ich meine, der hat Flash, der funktioniert auch ohne Collective Company, aber kann halt Druck aufbauen gegen Control und halt Agro-Decks in Schach halten durch halt zu viele Control-Pieces. Also selbst eine Talia kann halt eine Maus ganz gut blocken, wenn sie jetzt nicht mehr als zwei Toughness bekommt.
Was sie selten bekommen. Eben. Aber gerade diese Aven Interrupter und die Werefox Bodyguards und so weiter, das sind alles Karten, die sehr, sehr, sehr stark einfach sind aktuell.
Total.
Und die da sehr gut reinpassen. Deswegen, das Deck, als ich das gesehen habe, auch gedacht so, huh, that's smart.
Auf jeden Fall. Und halt, wie gesagt, noch einmal eine Sache, was ich ganz witzig finde, was mit Rakdos passiert ist. Ich habe das Gefühl, seitdem Vampire gebannt worden sind, sind Rakdos so in ganz viele Splittergruppen aufgeteilt, weil wir haben Rakdos Agro, wir haben Rakdos Midrange, was so ein bisschen das Boomer Midrange ist von früher. Da haben ein Teil davon, haben sich in Junt Midrange wieder gefunden, die Ygra aus Bloombarrow halt benutzen. Dann haben wir aber die Rakdos Tree Combo, die Tree of Persistence benutzt mit Voldaren Thrillseeker. Und es war noch ein Rakdos Deck, was ich gerade nicht
mehr Rakdos Transmogrify.
Genau, das Transmogrify Deck. Genau, das gibt's halt auch noch. Also sucht euch euer Flavor Rakdos aus, würde ich sagen.
Ich find's ganz spannend, dass Rakdos halt, also das, was halt blau für Legacy irgendwie ist.
Ja.
Ist halt irgendwie Rakdos für Pioneer. Weißt du, es ist immer Rakdos mit dabei. Ist echt crazy.
Also man kann seine Plot Crypts auf jeden Fall immer irgendwo reinpacken, das stimmt schon.
Jo.
Aber ich bin mal gespannt, wie es Pioneer weiterentwickeln wird, weil wir haben ja jetzt auch bald MagicCon Las Vegas und da wird Pro Tour Duskborn, heißt das, glaube ich, wird das auf den Sets, wird es mittlerweile basiert, genau. Und das wird tatsächlich Pioneer sein. Das heißt, bin ich mal gespannt, was da so rauskommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass tatsächlich noch irgendwas kommt, was wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Irgendeine Aura-Liste oder so, die mit der neuen Enchantment Sheltered Light oder Sheltered Spirits oder so.
Das ist auch so teuer geworden.
Ja, also, dass die das irgendwie nutzt oder so, weil ich glaube nicht, dass Rakdos Agro lange beliebt bleiben wird, weil jetzt gerade alle die Augen drauf haben. Aber genug zu Pioneer. Wechseln wir mal zu Standard. Auch da sehe ich tatsächlich einige Ghost Vacuums, wo ich mich auch gefragt habe, hier macht das tatsächlich mehr Sinn, weil wir haben, glaube ich, keine guten Graveyard-Hate-Sachen für Sideboards in Standard aktuell, oder?
Wenig, tatsächlich wenig. Und vor allem ist es halt so, dass es halt gerade so ein Reanimate-Kram halt wieder im Standard gibt, der halt wieder gespielt wird. Und da muss ich dann einfach sagen, dann ist es halt wirklich einfach eine gute Karte dagegen.
Ja. Ansonsten haben wir eigentlich viele Sachen, die wir auch schon vorhergesagt haben. Also sowas halt, oder worüber wir auch gesprochen haben, ist Leyline of Resonance, die große Turn-to-Kill-Combo-Karte in Standard aktuell. Wird zumindest hier und da mal in Gruul und Boar's Prowess gespielt und natürlich anderen mausorientierten Agro-Decks. Ansonsten, ja, ich glaube, so viel neue Archetypen gibt es in Standard, soweit ich das sehe, gar nicht so
es
sehr.
Es gibt halt diesen Combo-Typen, wo man einfach sehr schnell sich selber mildt und dann halt mit dem, wie heißt denn dieser Krake? Jetzt fällt mir der Name gar nicht ein. Sekunde, ich habe ihn gleich rausgesucht.
Ist es diese blaue Krake?
Genau, Abhorrent Oculus.
Ja, der habe ich gesehen, dass der ganz schön im Preis hochgegangen ist.
Ist unendlich teuer geworden, weil er halt eben in diesen Spart halt reingeht und man halt sagt, okay, man kann mit ihm halt was reißen. Und es ist halt in Modern gibt es auch tatsächlich, aber es gibt es halt auch eben mit im Standard und das tut richtig richtig weh, wenn man damit halt umgeht, weil es gibt viele Möglichkeiten mit ihm sehr sehr krass was aufs Feld zu bekommen. Und wenn man halt ihn auf dem Feld hat einmal, dann kriegt man das halt auch fast nicht mehr los.
Ja, er wird gespielt in einem Azorius-Tempo-Deck, was auch sowas wie Picklock Prankster oder Hortigen. Hortigen, ist das standardlegal? Das ist irgendwie wild, weil das Artwork ist auch dasselbe noch von Dominaria United oder so. Aber anscheinend kam der da nochmal rum. Oder hast du mir ich muss sagen, vielleicht müssen wir es auch nochmal als Disclaimer rausmachen. Wir spielen beide aktiv nicht Standard. Wir beziehen uns hier komplett nur auf die Daten, die wir so da haben. Ich weiß nicht, hast du nochmal Standard irgendwie
Outlaws of Thunder Junction war der übrigens drin.
Ah, okay. Dann wurde er da nochmal reprinted.
Aber als Commander? Nee, sonst ist der Dominaria United. Warum ist
dann ist vielleicht Dominaria United noch standardlegal. Auf jeden Fall so ein weiß-basiertes Tempo-Deck, was halt versucht, einfach eine Threat hinzuhauen. Und Abhorrent Oculus ist da momentan so die Chase-Karte raus. Ansonsten sehen wir halt eben ganz, ganz viel eben Verges. Ganz klar, in Standard spielt man die Dual Lands, die man bekommt. Ansonsten gibt's noch Karten, die dich überrascht haben, dass sie noch kein Play gesehen haben oder wo du glaubst, dass es jetzt in vielleicht die eine oder andere Woche noch ein bisschen was mehr dazukommen wird?
Schwierig. Kaito auf jeden Fall.
Ja, Kaito.
aber ansonsten, was mich halt sehr wundert, aber da kommen wir gleich zu, tatsächlich ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist tatsächlich so, dass am Anfang ja alle, denn wir haben auch drüber berichtet, über diese Turn 2 Kills im Standard sich so aufgeregt haben.
Ja.
Und tatsächlich, wenn man jetzt mal genau reinschaut, die letzten Turniere, ja, es gibt dieses Prowse-Deck im Standard. Ja, das gibt es. Es hat auch eine hohe Prozentzahl zu spielen, aber die Win-Percentage davon ist nicht hoch. Jetzt muss ich halt als alter Turnier-Blooper wieder da sein. wenn ein Deck über 30% der Meta zum Beispiel ist. Also jedes dritte Deck ist dieses Deck. Was hier ist, jedes 20. Deck. Wir können auch mit 20 rechnen, glaube ich. Ja, 20 funktioniert nicht ganz. Dann ist die Chance, dass mindestens eins davon oder zwei davon in die Top 8 kommen, sehr, sehr, sehr hoch.
Ja.
Und das ist halt genau dieser Punkt, wo ganz viele Leute sagen, boah, das Deck ist so broken, es hat schon wieder in die Top 8 geschafft. Ja, aber wenn alle Leute denken, es ist broken und alle Leute spielen das bis zum Erbrechen, dann muss ich leider sagen, dann liegt es nicht am Deck, sondern einfach an der puren Spielerzahl, dass da auf einmal eben jemand sagt, hey, ich spiele das Deck auch. Und irgendwer muss ja in die Top 8 kommen. Und wenn ich halt so viele davon habe, dann ist die Chance halt auch hoch.
Das ist ja auch ein ganz gängiges Ding, dass man, dass Pro-Spieler oder Influencer oder wer auch immer dieses Deck erfolgreich spielt und daraus entstehen ganz viele neue Spieler, die dann wiederum, ja, vielleicht das Deck dann nicht so kennen, wie derjenige, der es halt etabliert hat. Das heißt, die Spielpercentage ist sehr hoch, aber es sind nur vereinzelt mal Leute, die dann mal eine Top 8 schaffen. Und das ist halt dann so ein bisschen dieses gegenseitige Problem. Ein Deck hat einen großen Hype, die Piloten sind aber nicht, die Deckpiloten sind aber nicht so gut wie derjenige, der das Deck gefunden oder etabliert hat. Und dann haben wir halt quasi abfallende Winrates, was das halt eben angeht. Und
trotzdem einen hohen Meta-Anteil tatsächlich.
Genau.
Das ist halt immer sehr spannend. Gerade als Turnierspieler muss man immer beides im Auge behalten. Was ich spannend finde, ist, dass ich dieses School Prowse eben auch im Pioneer schon mehrfach gesehen habe, auf Magic Online. Und auch schon öfter gesehen habe, dass diese Leyline of Resonance im Pioneer auch immer mal wieder so einen kleinen Move kriegt.
Die wird hier und da mal ausprobiert, auch in dem Rakdos-Deck. Tatsächlich ist es aber immer so, entweder du spielst halt mehr Pump-Spells, die ein bisschen mehr reliant sind, oder du gehst halt so full-on Glass-Cannon und halt mit der Leyline rein. Das ist halt, ne, da scheiden sich gerade die Geister. Aber es ist auf jeden Fall diese Richtung mit Rot plus X, also das Gruul Prowse-Deck, das geht dann in so diese Ataka-Red-Geschichten, die ja auch schon vorher irgendwie da waren. Also da wird mit experimentiert. Und ich bin mal gespannt, ob irgendwann der Hype wieder abflacht. Oder ob es tatsächlich so ein Ding ist, dass wir jetzt einfach mit diesen superschnellen Spell-Decks, also wir haben ja auch zum Beispiel sowas wie Boros Heroic oder sowas schon immer im Format gehabt oder schon länger im Format gehabt, dass die einfach jetzt so einen neuen Hyperspeed-Modus in Pioneer etabliert haben, womit man jetzt einfach klarkommen muss. Also du musst Turn 3 irgendwie überleben, sonst hat dein Deck nicht große Chancen.
Das wäre sehr schade.
Ja, ich bin gespannt, wie es läuft. Ich habe aber auch das Gefühl, dass dass der hohe Anteil von Control eben auch dafür sorgt, dass die Agro-Decks ein bisschen auch wieder zurückfahren werden, sondern wir sind jetzt auch relativ frisch in einem Format. Viele Leute probieren was Neues aus. Fällt mir gerade noch ein für Pioneer, natürlich mein Lieblingsdeck, der Rattenkönig Greasefang. Der hat natürlich auch noch ein paar Spielzeuge bekommen und unter anderem auch diesen Overlord-Typen, den du meintest, der of the Berg, Bergtide. Und lustigerweise haben wir das auch gecallt und deswegen bin ich froh und ich hoffe, dass da die Entwicklung weitergeht, weil Turn 3 Kills ist natürlich was, was Greasefang sehr gerne hört.
Ja. Solange man auf der Seite von Greasefang sitzt, mein Freund.
Das stimmt, das stimmt. aber in dem Sinne, wie seht ihr das Ganze mit Duskmorn und den verschiedenen Competitive-Formaten? Habt ihr da schon ein bisschen was ausgetobt? Habt ihr schon neue Brews, die ihr herumbrauen seid? Freut ihr euch auf MagicCon Las Vegas mit der Pro Tour in Pioneer? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einem ähnlichen Thema zu dem, was wir eben hatten, aber ein bisschen was anderes. Und zwar Magic the Gathering Arena, ein sehr, sehr beliebter Klient für Magic the Gathering-Spieler, hat jetzt gerade mal wieder ein Problem, was wir schon häufiger hatten. Deswegen wollten wir das mal beleuchten. Ausgelöst hat das Ganze ein Magic Arena Reddit Mod-Post vor 7 Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo jemand quasi gesagt hat, also das ist betitelt mit Format Concerns und Moderation Reminder, wo quasi darauf hingewiesen wurde, hey, wir haben momentan vermehrt mitbekommen, dass Leute sich beschwert haben über das aktuelle Best of One Meta und dass sehr viel Kritik da kommt und dass wir auch gerne die Voice hören möchten. Aber wir filtern jetzt ein bisschen die Low-Effort-Kommentare in diese Richtung aus, schlechte Memes und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind gerade mal wieder in einer Welle, wo Karten im Best of One problematisch sind. Das aber nicht unbedingt die Gesundheit des Formats Standard darstellt. Wie siehst du das Ganze denn? Also im Endeffekt haben wir halt die eben erwähnten Mouse-Decks, also die halt eben Leyline of Resonance spielen, die Emberheart Champion spielen, die Heartfire Hero spielen, diese schnellen Agro-Decks, die dich quasi Turn 2 killen wollen. Ist das wirklich ein Problem in Best of One oder ist das Format das Problem?
Das war immer schon das Problem von Arena. Best of One, also man spielt einfach nur eine Runde und schaut, wer da gewinnt, ist immer vorteilhaft für Combo und für Agro. Denn die Kontroll- und Midrange-Decks können sich nicht auf alles einstellen, sondern sie können dann eben mit dem Sideboard, was eben in einem Best of Three, also man spielt halt 3 Runden, beziehungsweise im Bestfall 3 Runden, ansonsten manchmal nur 2, wenn man 2-0 gewinnt oder verliert, dann kann man sich mit seinem Sideboard eher noch auf den Gegner einschießen. Spielt man Gegner Combo, nämlich wesentlich mehr Karten gegen Combo rein. Spielt man Gegner irgendwie ein Midrange-Deck oder ein Agro-Deck, nämlich mehr Removal da rein.
Ja.
Das bevorzugt halt eben Agro-Decks, damit die Leute eben sich nicht drauf einstellen können. Du weißt nicht, wie du mulligan musst, weil auch das kommt hinzu. Best of One heißt, wir beide spielen im Best of One gegeneinander. Ich weiß nicht, was du spielst.
Ja.
Wir spielen die 2. Runde gegeneinander und ich weiß, hey, ich muss jetzt eine Hand halten mit Removal, ansonsten sterbe ich Turn 2. Und das macht einen riesengroßen Unterschied. Auf dem Arena-Client ist es natürlich so, dass man sagt, hey, man will halt ein schnelles, kleines Game haben, so wie in Hearthstone oder in anderen möglichen Sachen. Man will nicht 40, 50 Minuten lang auf der Toilette sitzen und dort eine Arena-Runde spielen. Sondern man will das halt quick and dirty machen.
Ja.
Und das ist halt immer das Problem gewesen, weshalb Agro-Decks, also es ist auch das Problem zum Beispiel von Hearthstone gewesen oder anderen Kartenspielen, die halt so einen Online-Client hatten. Auch dort waren sowas wie Pirates oder so super broken, weil sie halt viel zu schnell viel zu viel Damage gemacht haben und die Leute sich nicht drauf einstellen konnten.
Ja.
Und das ist wirklich was, wo man sagt, das ist ein Problem und dem Problem muss man nicht unbedingt entgegenwirken, aber man muss auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, weil nur weil ein Deck im Best of Three super gut ist, wo wir jetzt gerade eben drüber geredet haben, so ein UW Control oder so, dann heißt das aber nicht, dass dieses Deck eben auch im Best of One sehr, sehr gut ist. Und das ist tatsächlich eine Problematik, weil wir hier praktisch mal wieder 2 Formate in einem Format haben.
Ja. Ja, das ist halt wirklich eben das Ding, ne? Also, ich verstehe schon, ich glaube, man kann in Arena nicht auf Best of One verzichten. Dafür ist es zu attraktiv, ich meine mal gehört zu haben, das ist eine sehr schlechte Quellenangabe, aber ich meine mal von einem Entwickler in irgendeinem Interview oder bei Weekly MTG gehört zu haben, dass halt wirklich knapp 80-90% der Spieler Best of One spielen, einfach nur, weil es auch das ist, wo die meisten Leute direkt hingezogen werden. Das hat sich halt irgendwie verankert in meinem Hinterkopf. Und dementsprechend ist es halt die Frage, also klar, man könnte natürlich so sagen, Best of One, das ist halt eben dieses Format, das hat halt eben diese Probleme mit Combo-Decks, ich erinnere mich ja noch als Arena Boomer so ein bisschen an die Nexus of Fate-Zeiten, wo man teilweise einfach gestreamlined wurde in einer Endlos-Combo und man saß da und ja, man konnte im Endeffekt nicht viel gegen tun, weil die Sideboard-Tech gegen dieses Deck war halt im Sideboard und halt nicht im Main-Deck. Und man konnte ja nicht pre-Sideboarden, weil gleichzeitig gab es auch noch ein Aggro-Deck oder ein schwarzes Discard-Deck. Das heißt, zu viele Angriffspunkte, als ob man ein Deck drauf vorbereiten konnte. Und im Endeffekt wurde die Nexus of Fate-Geschichte auch so gelöst, wie das jetzt auch momentan diskutiert wird. Und zwar mit einer eigenen Bannliste für Best of One Standard. Im Endeffekt haben wir lustigerweise wieder eine ähnliche Situation wie bei Commander mit CDH und EDH, wo quasi die Spielintention eine andere ist, obwohl das Regelwerk das gleiche ist. Inwiefern glaubst du, würde das was lösen? Weil auf der anderen Seite könnte halt auch die Problematik sein, jemand würde Arena spielen, irgendwo dann zum Standard-Event hingehen und dann merken, okay, diese Karte ist halt nur irgendwie auf meinem Klienten gebannt. Ich bin verwirrt, was zum Teufel soll ich hier? Glaubst du, dass es ein Punkt ist, wo man sagt, okay, hier machen unterschiedliche Bannlisten Sinn, einfach nur, weil die Art und Weise des Spielens sich verändert hat?
Ich glaube nicht. Also, man möchte hier möglichst, also aus meiner Sicht, aus meiner bescheidenen Sicht, der gerade auch immer Anfänger im Blick hat, die man ja mit Magic Arena haben möchte, man möchte die Leute nicht verwirren. Man hat die Leute schon verwirrt, indem man 3 verschiedene, 5 verschiedene Arten von Boostern hat, 10 verschiedene Arten von Boostern hat. Mhm. Und auch auf dem 2 verschiedene Online-Clients, wo man den Leuten immer erklären muss, was ist, ne, ich kenn mir Magic on Arena, was ist denn Magic Online?
Ja.
Und so ein Kram halt.
Ja, ja.
Wo ich auch einfach sagen muss, so, hey, Brudi, es ist halt einfach verwirrend für Anfänger.
Mhm.
Und da muss man jetzt nicht noch mehr Verwirrung reinmachen, indem man sagt, hey, die Karte ist da und da gebannt und da nicht. Also wenn die ein Paper besitzt, darfst du sie spielen. Wenn du sie online hast, darfst du nicht spielen. Mhm. Finde ich persönlich irgendwie keine smarte Lösung, keine intelligente Lösung. Auch wenn ich, muss ich jetzt auch dabei sagen, auf der anderen Seite glaube ich einfach keine andere Lösung parat hätte. Also ich finde die Lösung nicht gut, aber ich wüsste selber nicht, wie man es löst.
Ja. Also bei Nexus of Fate haben sie es halt zumindest damals halt so auch gesagt, dass sie gesagt haben, das ist explizit für Best of One gebannt. Man könnte natürlich dann auch konsequenterweise sagen, okay, der einfache Weg scheint dann wirklich, keine Ahnung, Hearthfire Hero oder sowas zu bannen in dem Format. Auf der anderen Seite ist, ne, im Endeffekt targetest du ja dann nur ein Deck, was ja auch noch nicht mal, also wo jetzt mein Gefühl ist, dass irgendwann haben sich die Leute ja auch darauf eingestellt. Das heißt, man müsste die Daten überhaupt überprüfen, ob sie dann auch tatsächlich zu viel gewinnen oder ob sie einfach nur sehr beliebt sind, weil es ein günstiges Deck ist.
Oder weil es Mäuse sind.
Das kann natürlich auch sein. Die andere Seite wäre, Best of Three sieht relativ divers aus, was wir eben auch schon im ersten Segment gesagt haben. Es gibt sehr viele Decks, es gibt sehr viele verschiedene Strategien, die Leute nachgehen. Wäre es nicht auch möglich, die Leute, klar, Best of One wird immer beliebt bleiben, aber dass man Best of Three auf Arena, sag ich mal, attraktiver gestaltet. Vielleicht, und das ist jetzt vielleicht ein ziemlich harter Weg in diese Richtung, dass man Best of Three als der einzige Weg hält, Standard Ranked anzubieten.
Genau dieselbe Idee hatte ich auch tatsächlich. Genau dieselbe Idee. Ja, es wirkt erstmal weird und alle Leute sagen, nee, ich möchte das nicht.
Ja.
Aber wenn du Ranking spielst, wenn du wirklich Ranked spielst und wenn du wirklich Mythic erreichen willst und so weiter und so fort, dann setzt du dich mit dem Spiel auseinander. Mhm. Dann bist du nicht der Mensch, der auf der Toilette 2 Minuten eine Runde Mono-Red Aggro spielt, ja, sondern du bist der Mensch, der sich an den PC setzt oder halt irgendwo in Ruhe vor dem Fernseher setzt, mit dem Handy in der Hand und das gediegen durchmacht. Ja. Und das hat ja auch noch eine ganz andere Bewandtnis. Es würde auch den Mythic Rank für mich wieder mehr Wert machen, tatsächlich. Mhm. Weil, wenn ich jetzt mit Leuten rede und sag, oh, die sagen, oh, ich habe Mythic auf Arena gemacht, dann frage ich nach, ob es Best of One oder Best of Three war.
Ja.
Weil wenn die sagen Best of One, dann sage ich, ja, schön für dich, du hast literally keine Ahnung von dem Spiel, weil du nur ein Drittel des Spiels gespielt hast. Mhm. Wahrscheinlich nicht mal das. Die Leute wissen nicht, wie man sideboardet. Wie viele Leute einfach es nicht hinbekommen, ein Sideboard, die nehmen das Sideboard dann an und schmeißen den mit rein, weil kennt man ja.
Mhm.
Und dann sage ich, was nimmst du denn raus? Und dann gucken die mich an und sagen, ja, was nimmst du denn rein? Und das wissen die Leute nicht, weil die meistens dann irgendwie Best of One Arena zum Entspannen oder Commander spielen, wo du halt auch kein Sideboard hast. Und wenn du dann auf den Turnieren bist, ich sehe das en masse bei den Leuten, dass die einfach Sideboarding so spannend einfach gehabt mittlerweile.
Ja, ich glaube, ja, also das Ding ist, das wäre wahrscheinlich aus unserer Sicht als Leute, die wenig bis gar keine Arena spielen, wahrscheinlich von außen betrachtet eine einfache Lösung. Ich glaube, es geht halt wirklich aber zuwider dem Leuten, die halt sehr investiert sind auf Arena. Wir haben ja auch viele Content-Creator-Kollegen, die dann eben hauptsächlich Best of One präsentieren, weil es halt eben schnell geht. Man kann viele Sachen highlighten in einem Deck. Und dem eine gewisse Weise Legitimität zu entziehen, wenn man das Ranking da rausnimmt, da muss ich schon sagen, selbst beim Vorschlagen finde ich das, glaube ich, problematisch. Also es wäre wahrscheinlich was auf einer, also es wäre schon irgendwie zu verantworten, aber ich glaube, das würde man dann so ein bisschen dieses Fass aufmachen, von wegen, was versucht man zu erreichen? Versucht man wirklich Arena-Spieler zufrieden zu halten oder versucht man ein Problem zu lösen, was vielleicht ja nicht so viele irgendwie betrifft, vor allen Dingen, weil es ja auch bei Best of One eben immer noch dazu führt, dass die Agro-Decks nach wie vor gespielt werden, selbst wenn es nicht ranked ist. Es wird dann nur ein bisschen Incentive rausgenommen, dass man das spielen sollte, um halt eben auf Mythic zu grinden, was ja sehr viele Leute als Ziel haben jede Season. Im Endeffekt, ja, ist das auch ein Problem, was wir von unserer Seite aus jetzt nicht lösen können. Also im Endeffekt, die Option wären halt Karten, die signifikant zu stark sind, für Best of One zu bannen. Sind wir beide nicht so wirklich ein Fan von. Unterschiedliche Bannlisten würde das erzeugen, was Sachen wieder kompliziert macht. Best of Three attraktiver gestalten, fände ich irgendwie trotzdem netter. Vielleicht, dass das Ranking vielleicht nicht nur auf Best of Three bezogen wird, sondern halt, dass man da schneller rankt oder irgendwie sowas in der Art. Irgendwie, dass man einfach sagt so, hey, Turnierspieler, kommt hier Best of Three, da ist es ein bisschen geteilter. Der letzte Punkt wäre natürlich, vielleicht müssen wir das auch einfach akzeptieren. Vielleicht gibt es einfach diese Standards, die im Best of One sehr monoton sind. Und mit monoton, monorot meine ich da. Und das ist halt so. Das ist nicht die erste Mono-Red Best of One-Welle, die wir gerade haben. Das wird auch wahrscheinlich nicht die letzte bleiben. Ist es das, was uns eigentlich am Ende des Tages übrig bleibt?
Ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig. Ich finde unsere Idee ganz gut, dass man sagt, hey, man macht das nur mit Best of Three oder man geht halt hin und löst es auseinander. Aber ich glaube, das Auseinanderlösen, verschiedene Banlists dafür zu machen, das ist einfach nicht der Move, den wir 2024 machen sollten, meiner Meinung nach. Wir sollten dafür einheitliche Lösungen finden, damit wir nicht schon wieder ein diversiertes Format haben, weil davon haben wir mittlerweile zu viele.
Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Aber da die Frage an euch, wie würdet ihr das Best-of-One-Problem von Magic Arena lösen? Ist es in euren Augen überhaupt ein Problem oder sagt ihr, hey, das ist einfach die Situation, in der wir jetzt gerade sind? Magic ist manchmal so, manchmal so. Jetzt haben wir gerade einfach so. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, wir haben mal wieder ein Community-Thema. Ihr könnt uns Themenvorschläge machen, die wir dann längerfristig besprechen wollen. Und in dem Fall hat es sogar auch entfernterweise was mit News zu tun, zumindest mit einer kleinen News, und zwar vom guten Noodleforce bzw. Cedric, der fragt bzw. schreibt, möchtet ihr eure Wunschliste zu Pioneer Masters freigeben? Also, welche Karten aus Pioneer eurer Meinung nach unbedingt auf Arena implementiert werden müssen? Und ich habe mir gedacht, das ist eine sehr gute Herangehensweise, um noch mal aufzuklären, was zur Hölle denn mit Pioneer Masters los ist. Marc, kannst du einmal kurz erklären, was die Idee war zu Pioneer Masters und ja, wo wir aktuell stehen?
Das weiß keiner. Nein.
Ja, ist ein Geheimnis.
Pioneer Masters ist eine Idee tatsächlich gewesen, anders als andere Master-Sets, nicht irgendwie einfach nur ein Reprint des Pioneer-Sets zu haben, sondern das Ganze auf Magic Arena zu bringen. Dass man halt sagt, hey, wir wollen das bitte auf Magic Arena bringen. Wir wollen dort eben Decks mitbauen, die halt irgendwie Full Pioneer sind. Dass man eben sagt, hey, man nimmt die wichtigsten Karten und printet die in dem Set.
Genau.
Und nimmt andere Karten, an die man sonst nicht mehr rankommt auf Arena. Gibt's ja auch genug. Aktuell kommt man zum Beispiel an Talia, Guard of Draven halt nicht dran, weil man Crimson Vow nicht kaufen kann.
Ja.
Und das ist für Pioneer aber essentiell und deshalb war die Idee tatsächlich sowas dafür zu bauen. Der Stand, den wir haben, ist, sie haben vor, das zu bauen. Ende.
Ja.
Das ist ein Stand wie, wir haben vor, eine Netflix-Serie zu machen.
Ja. Ja, wir haben leider ähnlich wenig Informationen wie zur Netflix-Serie, was schon mal problematisch ist. Tatsächlich geht die Story von Pioneer Masters sogar noch ein bisschen weiter zurück. Und zwar war es original geplant, Ende 2020, vor 4 Jahren zu erscheinen, wurde dann weiter aufgeschoben auf 2021 und wurde dann im Juli 2021 erstmal pausiert. Im Endeffekt war das halt so eine komische Mischvariante, wo wir wieder zu dem Thema kommen, verschiedene Formate und wie sie sich aufsplitten. Denn Historic war ursprünglich eine Version von einem nicht rotierten Format auf Arena, was ja mit Ixalan ursprünglich angefangen hat und dann halt teilweise zurückgegangen ist, aber hauptsächlich nach vorne gegangen ist. Und Historic war dann so ein bisschen, weil wir da die erste Standardrotation hatten, ein Format, wo alte Decks und alte Karten gespielt werden mussten. Und zu dem Zeitpunkt dachte man noch so, okay, alles klar, Historic wird irgendwann mal zu Pioneer. Jedoch dann im Juli 2021 hat man gemerkt, Historic hat eine ganz eigene Dynamik angenommen. Weil halt auch so ein paar Releases mit dazugekommen sind, wie Jumpstart Historic Horizons, was halt Modern Horizons 2 Karten teilweise mit implementiert hat und noch ein paar andere Karten. Der große Sargnagel für die Geschichte, dass halt Historic zu Pioneer wird, war dann Alchemy. Darüber haben wir auch schon viel und intensiv gesprochen und im Moment reden wir sehr wenig darüber, aus Gründen. Im Endeffekt hat es dann Historic umgewandelt zu einem Eternal Digital Only Format, was niemals ein Paper-Format werden kann, weil eben Alchemy-Karten drin sind, die es nur in Arena so gibt. Und dann hat man irgendwann gesagt, hey, wir brauchten dann mal jetzt ein nicht rotierendes Format, wo nur Standard-Sets drin sind, wo auch kein Herr der Ringe drin ist oder kein Modern Horizons 3. Lass uns Explorer machen. Was im Endeffekt so das Halbgeständnis war, von wegen, wir haben schon sehr viele Karten von Pioneer in Arena. Und die schalten wir jetzt einfach an, als das ist ein legales Format und wir nennen das Ganze Explorer, weil Pioniere und Erkunder sind ja irgendwo ähnlich. Und dann kam noch mal die Ankündigung, dann wann war das? Ich glaube, es war April 2022 mit dem Ankündigen von Explorer, dass man sagt, okay, man möchte das irgendwann ausbauen zu einem True-to-Tabletop-Format mit allen pionierlegalen Karten. Nochmal später wurde dann nochmal angekündigt, dass Pioneer Masters tatsächlich kommen soll und dass es am Ende 2024 erscheinen soll. Das kam eben zu der Ankündigung, als Khans of Takir auf Arena kam. Also ein bisschen eine holprige Fahrt. Ich als jemand, der Pioneer eigentlich zu dem Zeitpunkt durchgehend sehr gerne gespielt hat und immer noch spielt, war es immer so eine Sache, okay, das kommt bald, Leute, das kommt bald, haltet euch zurück. Bald haben wir Pioneer auf Arena und dann geht das Format richtig durch die Decke. Und dann war es so ein Slap in your face Historic, ein Slap in your face Alchemy, dann Commander Sets of Arena, dann Modern Horizons of Arena. Und irgendwann denkst du so, okay, die machen alles außer Pioneer auf Arena zu kommen. Und ja, ich meine, die letzte Ankündigung auf der Gen Con 2023, das war das, was du eben meintest mit dem, wir wollen Tournament Pioneer auf Magic Arena haben by the end of 2024. Tournament Pioneer heißt nicht, dass jede Karte legal sind, sondern nur die, die halt auch in Turnieren eben gespielt worden sind. Und ja, seit 2023 wurde es wieder still, mit Ausnahme von ein paar Posts auf Discord und auf Twitter. Wir haben zum Beispiel in dem ich muss gerade mal gucken, in welchem Discord das war. Ich meine, das wäre jetzt von dem letzten Early Access Streamer Event. Da wurde nämlich auch gefragt von wegen, genau. Weil es wurde gefragt, warum keine Commander-Karten von Duskmorn in nach Arena gekommen worden sind. Und da wurde geschrieben von Watsy Ian, dass er von Marketing die Bestätigung bekommen hat, dass er das verbreiten darf. Es wurden keine Commander-Karten von Duskmorn in Arena implementiert, weil sie gerade an Pioneer Masters arbeiten. Und später wurde noch bestätigt, dass es entweder Ende 2024 kommt oder Anfang 2025. Also, es ist in Arbeit. Es werden sogar andere Projekte zurückgestellt. Ein Commander-Produkt für Arena wird zurückgestellt, um an Pioneer Masters zu arbeiten. Das ist so ein bisschen die Situation. Offiziell wiederum haben wir sehr wenig Informationen. Wir kriegen immer nur so Brutkrumen, die wir dann folgen dürfen. Aber im Endeffekt, ja. Wie siehst du das denn zu Pioneer Masters? Seit der ersten Ankündigung 2020 hat sich ja eine Menge auf Arena getan. Würde es jetzt noch Magic Arena für dich irgendwie interessant machen?
mein komplettes Human Stack ist in Arena.
Ja.
Sehr viele der Decks haben es mittlerweile nach Arena geschafft, durch irgendwelche komischen Bundles, die man kaufen konnte, oder Reprints oder irgendwelche anderen Sachen. Mhm. Ich glaube, dass es relevant wäre für Arena, dass man einen Ort hat, an dem man Pioneer spielen kann. Ich kann es immer wieder empfehlen. Magic Online ist dafür ebenfalls gut geeignet. Aber dort muss man das Deck eben bauen und erstmal kaufen, reingehen erstmal. Und dann kann man das Deck dann aber spielen ohne Ende. Und man spielt halt gegen richtiges Pioneer. Und das muss man halt sagen, das ist eben der zweite Aspekt. Nicht nur kann ich mein Deck bauen, sondern ich spiele auch gegen die Decks, gegen die ich in der Meta auch spielen würde. Das passiert eben seltener. Dementsprechend, ich fände es gut, ich fände es wichtig. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, können wir beide euch empfehlen, Magic Online zu nutzen.
Ja, definitiv. Magic Online, beste.
Ja. Hashtag sponsert, nicht sponsert. Ja, aber an für sich muss man sagen, Arena steht halt so kurz davor, ein gutes Pioneer-Grundlage-Format zu sein. Man sollte diesen letzten Schritt einfach gehen.
Ja, also ich bin auch mal gespannt, weil Pioneer Masters soll auch ein Draft-Set werden. Das heißt, man kann es auch Limited spielen. Ich bin mal gespannt. Boah,
weißt du, was wir machen müssen?
Was denn?
Wir müssen das cuben.
Ach so, das wär und dann ein Paper Cube spielen. Oh, das fände ich spannend. Das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht, ja. Und es wird tatsächlich auch ein Bonus-Sheet beinhalten. Wir wissen, wie gesagt, noch gar nicht, was uns da mit drin beinhalten wird. Man hat nur gesagt, dass es halt so ein bisschen ist wie bei Shadow of an Innistrad Remastered, dass es halt in Pioneer Masters eben auch ein Bonus-Sheet geben soll. Es sind aber auch nur Karten da drin, die dann auch schon im aktuellen Pioneer sind. Und da können wir jetzt mal auf die Frage vom Cedric eingehen. Was sind denn unsere Wunschkarten? Du hast es eben schon gesagt, es gibt nicht viele Karten, die überhaupt noch fehlen, die ich sagen würde, noch reinkommen müssten. Also, ich glaube, eins der größten Punkte, die zur aktuellen Meta-Saison fast schon wieder irrelevant geworden sind, aber ist das Hidden Strings Combo Deck.
Ja.
Wir hatten ja die Pioneer Anthology gehabt, die so ein bisschen lächerlich war, mit so ein paar Karten, wo du dann so halb schon ein paar Karten hast von der Combo. Ich glaube, Thespian Stage haben sie raufgepackt und so. Mhm. Aber tatsächlich nicht so ein paar wichtige Karten, wie zum Beispiel Hidden Strings. Oder eben Behold the Beyond, Dark Petition. All diese Combo-Pieces, die das Deck eben braucht, um zu funktionieren. Oder auch sowas wie Voyaging Sator, wobei das halt einfach nur ein 2-Mana in Tap-Target Land, da könnte man sich wahrscheinlich irgendwie aushelfen. Das ist, glaube ich, so das größte Competitive Deck aus der Historie von Pioneer, was komplett fehlt. Einfach nur, weil die Pieces da noch raus sind. Glaubst du vielleicht, dass es einen Grund hat, warum wir noch kein Hidden Strings Combo auf Arena haben?
Ich glaube, dass es sehr schwierig für Arena ist, das Ganze umzusetzen.
Ja.
Man muss einfach dabei sagen, es gibt einfach Decks, die schon relativ kompliziert sind. Gutes Beispiel ist Witch Oven. Also Cauldron Familiar und Witch Oven, das ist schon relativ kompliziert für Arena. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Man sieht die Effekte dann fliegen und weiß dann ganz genau, okay, da kommen jetzt tausende Dinge auf mich zu. Aber ich glaube, Hidden Strings ist noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und dann muss man auch überlegen, man hat ja auch irgendwann die Rope. Und das ist ja auch noch so ein Aspekt, den du halt in Paper nicht hast. Und Hidden Strings-Spieler, sorry to say, ich habe nicht gegen viele in meinem Leben gespielt, aber ich habe noch nie einen Schnellen getroffen. Ja. Egal wie schnell die waren, die Combo dauert ja ewig.
Ja.
Und dann kann es auch einfach sein, dass der Zeitstrahl dann abgelaufen ist und dein Turn halt vorbei ist und du halt nicht weiterspielen kannst. Und dass das ein sehr frustrierendes Ding ist. Und ja, also da gibt es, glaube ich, einige Aspekte, die halt da schon relevant für einfach sind.
Ja. Ich glaube, was bei mir halt mit reinkommt, warum ich glaube, dass es nicht eilig hatten, das mit reinzubringen, ist halt wirklich so, dass viele Leute sich einfach sehr abfacken über Hidden Strings Combo. Es ist, glaube ich, das, ich würde nicht sagen, meist gehasste Deck von Pioneer, aber es ist das, was am konstantesten Sachen hört, wie, hey, muss das wirklich sein? Das ist irgendwie so ein einseitiger Spielplan, dass die Leute da einfach nicht viel Lust drauf haben. Also trotzdem muss man aber sagen, es gehört dazu Pioneer hinzu. Und ich finde, wenn es halt zu Pioneer-Meta eben dazugehört, dann sollte es halt eben auch auf Arena sein. Wir haben noch so ein paar weiße Karten, die mit reinkommen, so Chain to the Rocks, Kythion, finde ich halt für Humans eigentlich ziemlich spannend. Das ist mal so eine Instanz, den spielt man nicht häufig, also nicht in mehreren Kopien oder so. Aber immer wenn man ihn spielt und vor allem, wenn man ihn flippen kann, was tatsächlich ganz gut möglich ist, ist ja schon ziemlich gut. Also Kaithion würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass der mit reinkommt. Einfach nur, um so eine Human-Variante noch mal ein bisschen spielbarer zu machen. Ansonsten wäre noch sowas wie Temporal Trespass nicht uninteressant.
Hm.
Und ja, Bushwhacker. Das sind halt alles so Liebhaber-Decks, würde ich sagen. Das sind jetzt alle nicht so Karten oder so Decks, die so super strong sind. Aber Reckless Bushwhacker ist zum Beispiel eine Karte, die hat halt immer dieses ganze Go-Wide-Strategie so ein bisschen befeuert. Auch sowas wie Gladecover Scout ist halt ganz süß mit so einem Enchantress-Deck.
Es gibt halt sehr wichtige Karten, die fehlen. Boros Charm gibt es nicht.
Ja, das stimmt.
Das ist einfach krass. Abrupt Decay bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob das jetzt reingekommen ist durch das Bonus-Sheet.
Das kann sogar gut sein, dass das mit drin ist, ja.
Ja, Bring to Light wusste ich jetzt auch nicht, dass das auf Arena ist.
Mhm.
Auch wenn es gerade jetzt kein Deck ist mit Bring to Light mit Mizzet, aber es fehlt halt einfach.
Ja.
Naja, eins der großen Sachen, wie ich finde, die ganz, ganz viel, wenn ich schwarz spiele, mir auffällt, es gibt auch immer noch keinen Urborg.
Ja.
Und das macht sehr viele Decks, gerade von den Mana-Basen, sehr viel anfälliger.
Mhm. Ja, das stimmt. Ich finde auch, Urborg ist halt so eine Karte, die muss man wirklich nicht spielen, aber sie macht Dinge auf jeden Fall deutlich leichter. Du kannst halt in einem Rakdos-Deck so viel mehr, also wenn du ein schwarz-dominiertes Rakdos-Deck bist, wie früher Midrange oder auch Vampire waren, dann lässt sich Urborg halt sehr leicht splashen und du kannst trotzdem mehr rote Only-Sourcen drin haben. Und ja, das ist halt auf jeden Fall noch eine Sache, wo man sagt, okay, das würde auf jeden Fall Sinn machen, das mal mit reinzunehmen, einfach nur, weil es halt auch sehr lange sehr viel gespielt wird.
Mhm.
Ansonsten, ich bin gerade ein bisschen am Durchgehen. Ich habe mir auch mal, die ist auch verlinkt in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes, eine Liste von allen Karten, die legal sind in Pioneer, aber nicht legal sind in Explorer. Und da gibt's sehr viele Karten, die auch ehrlicherweise nicht so viel Play sehen in Pioneer, aber trotzdem irgendwie dann ganz spannend sind. Also, wenn ich dann irgendwie so ein was haben wir denn hier? Zum Beispiel irgendwie eine Sphere of Safety, die wird halt nicht Play sehen in Pioneer, weil es dafür zu langsam ist. Oder Oath of Nissa wäre vielleicht tatsächlich noch mal interessant für die Mono-Green-Devotion-Spieler. Ja. Das ist schon ein sehr relevanter One-Drop eigentlich.
Das ist richtig. Temporal Tree Pass.
Ja.
Ist es immer noch nicht auf Arena drauf. Und ich stelle mir so, das ist eigentlich so eine geile Karte, mit der man eigentlich so viel coolen Stuff machen kann.
Eben. Das ist halt eine Win-Condition-Alternative für das Phoenix-Deck. Also
ja.
Damit einfach extra Turns zu bekommen, ist sehr, sehr gut. Also es gab auch noch mal dieses muss ich mal, es ist, kommt mir schon vor, als ob es Jahre her ist. Aber wir hatten ja auch mal das Ataka-World-Renderer-Combo-Deck,
ja.
Wo man den zusammen mit dem World-Gorger-Worm ins Spiel bekommen hat und dann ihn quasi Double Strike gibt. Ist halt, ja, es ist halt sehr, sehr, sehr witzig, was es halt alles gibt. Aber das ist halt das Schwierige an einem nur Tournament-Ready-Pioneer, dass du im Endeffekt hast du ja auch dann nicht all diese ganzen Hidden Brews. Also, wenn du jetzt irgendwie dir vornimmst über, weiß nicht, Ujitai Exemplars, eine 4-Mana, 4-4 Human Monk Mythic-Karte, wenn du daraus irgendwie ein Deck bauen wollen würdest, es ist kein Competitive Pioneer Deck, aber es hat jetzt auch nicht, schreit jetzt auch nicht, als ob die Karte jetzt demnächst irgendwie ein neues Meta zusammenbrechen würde. Aber
ich hab ein gutes Beispiel
dafür, die Option, das zu bauen, ja.
Ja. Mit Demonic Pact. Demonic Pact, eine mega coole Karte.
Ja.
Und ich habe einen Kollegen gehabt, der das tatsächlich gespielt hat, Demonic Pact, Flicker.
Mhm.
Weil Demonic Pact halt ist eine 4-Mana-Verzauberung, die sagt halt, zu Beginn des Saisons muss man eine Sache wählen, die noch nicht gewählt wurde.
Mhm.
Man macht 4 Schaden auf eine Kreatur oder einen Spieler und kriegt 4 Leben.
Mhm.
Der Gegner muss 2 Karten abwerfen oder man zieht 2 Karten oder du verlierst das Spiel.
Ja.
Und naja, wenn man ihn nach dem dritten Effekt halt einfach flickert, kann man halt wirklich sehr viel Value daraus ziehen. Und ja, irgendwie.
Es gibt ja wahrscheinlich sowas wie Harmless Gift, wo du es dann einfach deinem Gegner geben kannst.
Auch sowas. Ja. Und diese Karte ist nicht drauf. Die gibt's einfach nicht.
Das ist halt immer so die Frage. Also ich würde mir schon wünschen, dass es irgendwie hinkriegen, alle Karten einfach zu dumpen. Ich verstehe aber auch, dass du dann die Art und Weise an die ganzen Rares und Mythic ranzukommen, dass dann auch irgendwie schwierig sein kann. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass
sie halt rebranden. Also mit anderen Sachen, dann müssen da halt Uncomes draus werden, dann ist das so.
Ja.
Also sie können es ja auch runterdrehen. Aber ja, ich glaube, um da zurückzukommen, ich glaube, wir haben eine Menge Karten genannt, die auf eine Wunschliste von uns kommen.
Ja, tatsächlich. Auf jeden Fall.
Die da auch einfach so zeigen, wo der Unterschied ist. Und ich hoffe, das war auch ausreichend.
Ja, auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank für den Themenvorschlag.
Und yes, danke,
das Thema Pioneer Masters wird uns hoffentlich wahrscheinlich noch ein bisschen begleiten mit hoffentlich ein paar neuen News. Aber natürlich die Frage an euch, wie immer, wie steht ihr zu Pioneer Masters? Ist es was, worauf ihr noch Bock habt? Oder sagt ihr auch, irgendwie ist der Zug dahingehend auch ein bisschen abgefahren? Spielt ihr vielleicht schon Explorer und seid damit komplett zufrieden, wie es gerade ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Wollen wir noch ein, zwei Fragen Ask Us Anything machen?
Ja, so 5 bis 10 Minuten kriegen wir bestimmt noch hin.
Alles klar. Dann Ask Us Anything. Eure Fragen beantwortet hier im Podcast. Marc, wie kommen denn die Leute zum Fragen stellen?
Ihr müsst euch eine Brieftaube besorgen. Nein, Spaß beiseite. In den Shownotes oder auch im YouTube in den Kommentaren, also nicht in den Kommentaren, in den Videobeschreibungen, findet ihr den Weg zum Radio Ravnica /GameRead Discord. Und dort könnt ihr in dem Bereich von Radio Ravnica lustige Fragen an uns beide stellen. Die beantworten wir, wenn wir Zeit haben, wenn wir Zeit finden. Im Laufe irgendwelche Sachen. Wir müssen auch noch mal eine XXL-Folge machen, habe ich
ja
schon das
Gefühl. Eigentlich schon.
Und wenn ihr aber Fragen habt, die ganz dringend und wichtig sind, kommt in die Community, fragt die Community. Die sind großartig, die sind toll. Super liebe, tolle Menschen. Aber wenn es an uns gerichtet ist, wenn wir das beantworten sollen, wie, keine Ahnung, was ist unsere Lieblingsfarbe, welches Auto fahren wir oder welche Fahrradmarke finden wir toll, dann schreibt es da rein und wir werden das dann beantworten.
Ja, und dann will ich auch direkt schon mal die erste Frage hier reinnehmen von Siren, der fragt an Blackie, wann wird denn jetzt gepuzzelt? Magst du einmal aufklären, auf was das eine Referenz ist?
Ich hab's leider nicht mehr hier, sonst würde ich jetzt gerade die Kamera halten. Ich hatte neulich meinen 3000 Abonnenten-Stream.
Herzlichen Glückwunsch.
Wo ich, Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch zu 5000.
Danke, danke.
Wo ich eine Menge Unterstützung von ganz vielen lieben, befreundeten Händlern und Händlerinnen bekommen habe. Und unter anderem auch von einem Partner von mir, von Gate to the Games. Die haben mir mein Logo, mein Anubis, der oftmals als Katze bezeichnet wird, auch wenn es ein Anubis ist, als Puzzle mit 500 Teilen gedruckt.
Sehr cool.
Und mir das als Gastgeschenk gemacht. Das wird auch in einem Vlog gezeigt, der irgendwann mal bestimmt kommen wird. und ich hatte bei dem 3000 Abonnenten-Stream ganz viel vor. Und hab gedacht, boah, wir sortieren einen kompletten Weißordner, wir spielen eine Runde Magic Online, eine komplette Liga. Mhm. Aber ich streame ja auch 6 Stunden.
Ja.
Was mache ich denn die restliche Zeit? Ja, da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert, weil das Verlosen ein bisschen länger gedauert hat, wie ich gedacht habe, die ganzen Sachen. Ich habe mega viele Sachen verlost. Mhm. Und irgendwann sagte ich dann so, ja, und wenn wir damit noch fertig sind, haben wir hier noch ein Puzzle. Und natürlich war dann das verloren und alle wollten nur noch puzzeln. Und es war irrelevant, ob ich Magic Online, es war teilweise sogar irrelevant, ob ich was verlosen wollte. Die Leute wollten puzzeln. Und dann wurde es zum Running Gag des Abends. Und ich habe jetzt auch schon unter mehreren Videos das Puzzle-Ding drunter gehabt. Und ich bin gespannt, ob ich irgendwann noch ein Puzzle zugeschickt bekomme oder so ein Kram. Und mal sehen, tatsächlich.
Ich bin gespannt. Auf jeden Fall das große Puzzle-Video von MTG Blackset erwartet euch bald.
Nein.
Ach ja, dann die nächste Frage von Stormenwolf. Der fragt, aus gegebenem Anlass, was ist eure Meinung zu Magic als Investment? Und vielleicht eure Take auf MTG Finance und Investment Bros. Aus gegebenem Anlass bezieht sich natürlich auf die Commander-Bannings, wo sich sehr viele Leute sehr viel hohen Wertverlust gesehen haben. Wie stehst du zum Thema MTG Finance und Magic als Investment?
Schwierig tatsächlich. Auf der einen Seite verstehe ich jeden, der sagt, hey, ich habe hier alte Magic-Karten oder ich habe hier einen ich habe selber zum Beispiel noch ein Display von Mirrodin, original Mirrodin, unterm Bett liegen. Im Schrank liegen. Ich habe es jetzt verändert. Es liegt nicht mehr unterm Bett. Und dann sage ich auch, ja, okay, das zu öffnen, das Ding kostet halt irgendwie 1.200 Euro oder so ein Kram. Das Ding zu öffnen ist halt Quatsch.
Mhm.
Das Ding aber jetzt zu verkaufen ist auch Quatsch. Dann kann ich es auch einfach da liegen lassen.
Ja.
Und irgendwann wird es vielleicht teurer. Die stille, heimliche Sache haben wir ja trotzdem. Ich glaube, was hier viel mitschwingt, ist, dass Leute ganz oft sich als die krassen Financing-Dudes hinstellen, die halt irgendwie so 4 Displays unterm Bett haben. Oder sich 3 Secret Lair von einem Secret Lair kaufen, weil sie sagen, boah, das wird bestimmt teuer. Das sind keine Investment-Leute. Investment-Leute sind Leute, die Tausende und Abertausende Displays bunkern und so ein Kram. Die halt nicht sagen, irgendwie jonglieren, sagen, boah, ich habe 2 Euro damit gemacht. Nein, da geht's um Millionen. Ja. Und die Leute können mich stohlen bleiben. Ich finde Magic als so ein Millioneninvestment, Sachen künstlich hochhalten und so, finde ich Quatsch. Mhm. Ich muss aber sagen, MTG Finance ist halt auch ein Aspekt, der sehr wichtig ist für das Spiel. Ich sage das ja immer wieder, mhm. Magic-Karten sollten einen Wert haben, damit ich halt auch weiß, hey, ich kriege mein Geld auch wieder und irgendwie passiert das halt. Der wichtige Fakt dabei ist, und das ist etwas, was gerade zu dem gegebenen Anlass, dass sowas wie Lotus und so weiter einfach sehr günstig geworden sind, man sollte zumindest ein Vertrauen in die Firma haben, dass wenn ich etwas für 100 Euro Marktwert kaufe, weil ich es spielen möchte, weil ich mir das vom Mund abspare, dann möchte ich irgendwo von dieser Firma ein Gegenwert haben, zumindest ein Vertrauen in diese Firma bringen, dass die mich nicht bankrott machen mit meinem Hobby. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was die ganzen Leute vergessen. Investments, wenn du sagst, hast dir die Karte gekauft für 100 €, ja selbst schuld, wenn die jetzt nur noch 5 Euro kostet. Nein, es ging dabei um das Vertrauen in das Spiel und in die Firma. Und das wurde sehr hart missbraucht.
Ja.
Und deswegen, also mein Take, Magic als Investment, nein, zumindest nicht, wenn Investment bedeutet, dass du mehr Geld damit machst.
Ja.
Wenn du aber Geld da reinsteckst, in der Hoffnung, dass du ungefähr, es muss, man kann ja auch mal irgendwie 10 Euro weniger bekommen oder so, aber ungefähr dasselbe wieder rausbekommt, wenn man aus dem Hobby aussteigt,
ja,
dann muss ich sagen, dann finde ich Magic eigentlich okay, wenn man jetzt nicht gerade die letzten 2-3 Wochen beinhaltet, ja, weil da hat's sehr viel Vertrauen runtergebrochen. Und kurzer Fun Fact als letzter Satz dazu, das, was wir in der letzten Woche bekommen haben mit diesen Bannings, ist einer der Gründe, weshalb wir eine Reserve-List haben. Hm. Und warum Leute sagen, okay, ich hole mir keine 150-Euro-Karte für aus einem neuen Set, sondern lieber aus der Reserve-List.
Ja. Also vielleicht, ne, was eure Meinung zu Magic als Investment? Ich glaube, was ich aus meiner persönlichen, also es ist natürlich kein, ne, ihr sollt machen, was ihr wollt, aber ich kann nur raten, wenn ihr investieren wollt, wenn Finanzen was ein Ding ist, was euch interessiert, dann macht es nicht mit Karten oder Toys. Mit einem Kinderspiel an junge Teenager aus 90ern, die sich da damals drauf gestürzt haben. Ich finde halt, das zeigt halt ganz gerne, dass es halt einfach eine Fallhöhe ist. Und es kann immer irgendwas passieren. Es kann immer irgendwas passieren, dass der Wert auf einmal runtergeht. Es ist ein absolutes Luxusprodukt, wenn man halt Magic Investments kauft. Ich schaue zum Beispiel gerade ganz gerne Wobby's Magic Mondays, was ein Typ ist, der, glaube ich, aus einer anderen Influencer-Branche kommt und jetzt komplett auf Magic umgeht. Und der macht halt Arabian Nights Booster Packs auf, Revised Booster Packs auf. Und das ist, natürlich ist es geil zu sehen, wenn dann irgendwas hier, MTG,
MTG Patrick.
Genau. Also ein guter Hinweis. Also, ne, wenn man, es hat natürlich schon irgendwie Excitement. Es macht Spaß. Ja. Es ist halt wie Lotterie und manchmal zieht man eben die krasse Karte und man gewinnt. Aber man sollte das Ganze, man sollte nicht die Familienersparnisse in ein Kartenspiel manövrieren, reinbringen, um dann zu sagen, okay, daraus bezahle ich irgendwann meine Rente. So, weil das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, aus den Gründen, die wir in den letzten Wochen besprochen haben und die du auch eben meintest, dass halt immer was passieren kann. Ein Reprint kann was ruinieren. Vielleicht ist Magic auch einfach irgendwann nicht mehr interessant und dann fallen aus Interessengründe die Preise. Und ich persönlich bin dem MTG Finance Thema gegenüber ein bisschen indifferent. Ich habe da nicht viele Berührungspunkte mit. Es ist halt was, ich gönne jeden den Spaß dran. Also gerade MTG mit Patrick ist halt so ein Fall, ne, ich kenne ihn, ich mag ihn so, aber was er contentmäßig macht, ist meistens so in einem Bereich, wo ich halt selten mal reinschaue, was da so passiert. Ich bin aber auch dafür, dass halt so, man sollte auf jeden Fall nicht sich zu verausgaben in ein Investment. Und man sieht es ja auch mit Pokémon. Also Pokémon war ja auch ein absolutes Riesenhype-Thema. Ist auch teilweise immer noch ein großes Hobby zum Sammeln, aber halt auch eben primär zum Sammeln und nicht, um damit Geld zu machen. Wenn ihr euch damit natürlich selbstständig machen wollt, wie irgendwie ein Liplap oder sowas oder auch MTG mit Patrick oder so, dann ist es natürlich wieder ein ganz anderer Pfad. Dann ist es aber fast schon nicht mehr ein Hobby, sondern halt eine Berufung. Und dann muss man ganz anderes dahin angehen. Also ja, es ist ein komplexes Thema, MTG Finance. Ich würde nicht sagen, dass MTG Finance Leute die Bösen sind, die uns das Spiel ruinieren. Sie profitieren natürlich so ein bisschen von dem An- und Verkauf, aber ich glaube, MTG Patrick, der war vor längerer Zeit bei uns mal im Podcast und der hat es ganz schön gesagt, er ist auch so eine gewisse Aufbewahrung von alten Booster-Sets. Also ja. Gerade wenn man Limited-Sachen verkauft oder so. Sets, für die man nostalgisch ist, wie, weiß nicht, The Dark oder
ne, Mirrodin.
Oder Mirrodin oder das originale Ixalan in meinem Fall.
Oh ja.
Dann hat man halt die Möglichkeit, die Sets nochmal zu kaufen, weil Leute sich die zurückgelegt haben. Und das ist halt irgendwo auch ein Plus für die Community.
Ja.
Aber ich würde sagen, damit haben wir auch schon genug beantwortet. Wenn ihr an dieser Stelle Fragen habt an uns, dann stellt sie uns gerne im Ask Us Anything Thread, im Radio Ravnica Discord, verlinkt in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. An der Stelle, wenn ihr uns supporten möchtet, ohne dabei Geld auszugeben, dann könnt ihr uns beide jeweils ein YouTube-Abo zuwerfen, gerne den Podcast abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, warum ihr das hört, und uns 5 Sterne geben, unsere Videos liken, all diese schönen Sachen helfen uns zu wachsen. Wir haben Social Media, Instagram und Threads, beides verlinkt in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank nochmal an Holy für das Sponsoring dieser Folge. Und ihr könnt bei weareholy.com/radioRavnica euch die Produkte anschauen und Geld sparen mit Ravnica 10, 10%, Ravnica 5, 5 Euro für euren Ersteinkauf. Und wir profitieren dabei mit. Und wenn ihr uns direkt Geld geben möchtet, könnt ihr das gerne tun bei patreon.com/gamery. Und werdet dann hier genannt als Gott, als Gott, nein, als Gold. Gold. Mitglieder, so zum Beispiel Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Jan Web, Siren, Sascha H, Simonim, Stormenwolf und Trollfaust. Vielleicht ist es auch das Gott-Tier. Vielleicht muss ich das mal
umbenennen. Ja, so ein Gott-Tier mal, so ein Gott-Tier mal einführen, so für ein Taui oder so.
Einfach mal gucken, ob es jemand macht. Ja. Jedenfalls, wenn ihr das machen wollt, gerne bei Patreon vorbeischauen. Und an der Stelle bleibt mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Ja, immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.